Ja, mitgebracht habe ich uns, Gerd hat es eben schon gesagt, die Geschichte aus 1. Könige 19, um die es heute in der Predigt gehen soll. Ich lese sie uns, 1. Könige 19, ab Vers 1, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus dem Felsen heraus und zerschmetterte sie, doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Liebe Gemeinde, der Einstieg in diese Geschichte ist ja das, was Isabel, diese phönizische Prinzessin, die mittlerweile die Gattin des Königs von Israel war, ihrem Mann erzählt hat. Diese Niederlage der Baalspriester, 450 Männer waren das, das war eine gewaltige Blamage. Elia hatte gewonnen, einer gegen 450. Elia hatte auf der ganzen Linie gesiegt. Er und er allein hatte es geschafft, das Volk Israel von dem Götzen Baal wieder zurückzubringen zu seinem Gott. Er, Elia, hatte allen Gefahren getrotzt. Er war der einsame, der unbeugsame und erfolgreiche Streiter für die Sache Gottes gewesen. Und Gott hatte sich eindrucksvoll hinter Elia gestellt und in aller Öffentlichkeit seine Macht gezeigt. Er hatte sich als ein Gott erwiesen, der Feuer vom Himmel fallen lässt, auf die Gebete seiner Treuen antwortet. Das war auf dem Berg Karmel. Dort spielte diese Geschichte. Wer will, kann sie ja nochmal nachlesen in 1. Könige 18. Es war also noch nicht lange her gewesen, dass Gott gewaltig erfahrbar gewesen war für Elia. Karmel, das steht für diesen Gott, der eingreift. Das steht für diesen Gott, der seine Feinde besiegt. Das steht für diesen Gott, der die menschlichen Götzen als Nichtse entlarvt. Diese Baalsfiguren, Nichtse sind sie. Karmel. Aber dann ist da auch ein anderer Berg, der Horeb, der Berg, in unserer Geschichte hier. Wir wünschen uns doch einen gewaltigen, einen eingreifenden Gott, einen Gott, so wie auf dem Berg Karmel. Wie schön wäre das, wenn Gott Feuer vom Himmel fallen lassen würde auf so manche Krisen unserer Welt und unseres Lebens und klar Schiff machen würde. So gewaltig und eingreifend, so ist Gott auch, ja, aber nicht nur. Gott kann auch ganz anders sein. Und an Elia können wir diese andere Seite Gottes durchbuchstabieren. Erstens, ausgebrannt und allein, das ist die Situation, in der Elia steckt. So beginnt das Ganze hier, ja, es ist genug, sagt er. Es ist genug. Und das hat einen anderen Ton nochmal, als wenn einer sagt, ich habe genug. Das gibt es ja immer wieder auch mal, dass ein Mensch dahin kommt, zu sagen, ich habe genug gelebt. Nun bin ich alt und lebenssatt. Nun kann ich sterben, kann ich heimgehen. Ich habe genug gelebt. Ich habe genug gearbeitet. Jetzt kann ich den Ruhestand genießen. Ich habe genug gesehen. Ich bin weit durch die Welt gereist. Jetzt ist es auch schön, mal zu Hause zu bleiben. Ich bin herumgekommen, aber jetzt ist es angesagt, still zu sein. Ich habe genug. Es ist alles gut gefüllt, bedeutet das. Alles ist erfüllt. Aber Elia sagt nicht, ich habe genug, sondern es ist genug. Das heißt, ich habe mein ganzes Pulver verschossen. Es ist nichts mehr da. Ich bin leer, vollkommen leer. Nichts mehr da, keine Kraft mehr, kein Mut mehr, kein Elan mehr, kein Plan, kein Ziel, nichts mehr, nur noch bittere Leere. Er, Elia, dieser Prophet, der unerschrocken seinen Mund aufgemacht hatte, egal ob er anderen damit auf die Füße getreten war oder nicht. Er, Elia, der als der schärfste Kritiker sofort zur Stelle war, wenn Isabel und ihr Mann Ahab, der König, sich eben von Jahwe, von Gott abgewandt haben, um den Baalsgott zu verehren. Nein, er, dieser Elia, ist jetzt am Ende. Und dann liegt er da unterm Ginsterstrauch. Das einzige Gewächs weit und breit da mitten in der Wüste, das einzige Gewächs, das ein wenig Schatten gibt mitten in der sengenden Sonne. Elia mitten in der Wüste, aber nur noch auf der Schattenseite des Lebens. Der mutige Gottstreiter, der Mann der Tat, er will nur noch eins, eins will er noch, sterben. Sterben. Und das nach dem größten Erfolg, den er errungen hatte. Heute nennt man das Burnout, ausgebrannt, keine Kraft mehr, keine Perspektive mehr, wirklich ausgebrannt, keine Zukunft, alles leer und alles hohl, alles verbrannt und leblos und sinnlos. Da ist nur noch Dunkelheit, da ist nur noch Schwermut, da ist nur noch Depression, alles schwarz. Und das alles ist sicher nicht nur eine Modekrankheit. Das ist mehr, als wenn einer so ein bisschen Mitleid heischend, wie ich das auch schon mal gehört habe, sagt, ach, heute bin ich so depri. Nein, das ist todernst. Da ist einer wirklich fertig. Und wir dürfen sicherlich fragen, was reißt uns denn so aus dem Leben heraus? Ein Zusammenbruch nach einem großen Erfolg? Ja, das kann das sein, wie bei Elia. Wir sind vielleicht ausgepowert bis zum Letzten und darüber hinaus, im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft. Irgendwann ist Schluss und man kann nicht mehr, man hat das Letzte gegeben. Vielleicht ist es eine Krankheit, plötzlich kommt eine erschreckende Diagnose und alles ist anders. Alles scheint vorbei, das Leben scheint vorbei. Was jetzt denn noch? Vielleicht ist es ein Unfall oder eine Katastrophe, so mitten hinein ins pralle Leben und auf einmal gerät alles aus den Fugen und man sieht nicht mehr, wie es weitergeht, alles leer. Und vielleicht sind es auch einfach Gedanken, Zweifel, die so im Laufe der Zeit aufgestiegen sind und größer wurden, ein bohrendes Grübeln, das alles andere beiseite wischt und man kommt davon nicht mehr los und es zwingt einen. Ich denke, alles das kennen vermutlich die meisten von uns, vielleicht aus eigenem Erleben oder von Menschen um uns her irgendwo, die so etwas erlebt haben in unserer Umgebung. Und dann versuchen wir mit Techniken irgendwie damit umzugehen, mit Beratungen und Psychologie, um das alles besser zu bewältigen. Und manches davon ist ja hilfreich, es ist wirklich sinnvoll, aber es greift nicht bis auf die letzte, nicht bis auf die tiefste Ebene. Martin Luther sagt, dass Anfechtung, damit beschreibt er so dieses, mit diesem Begriff, so das, was einen so das Leben und den Glauben schwer macht, Anfechtung gehört für ihn notwendigerweise zum Christsein mit dazu. Das gehört mit dazu. Da tauchen dann nämlich eben noch ganz andere Fragen auf. Da tauchen dann so Fragen auf, wie ist es denn wirklich Gottes Wort, was mir da durch den Mund eines Menschen gesagt worden ist? Oder ist es nur Menschenwort? Ist Gottes Hand wirklich über der Geschichte dieser Welt, die doch so sehr nach ihren eigenen Gesetzen abzulaufen scheint? Kann man das noch glauben, dass Gottes Hand darüber ist, dass er das alles in Händen hält? Gerade wenn wir so gucken, was in den letzten Monaten und Jahren passiert. Man kann fragen, wie ist das denn und wo ist denn die Gemeinde Gottes? Gibt es das noch? Die Begeisterung von gestern ist verflogen. Da gibt es noch irgendwie religiösen Betrieb. Der Götzendienst von vorgestern hat gesiegt. Es ist genug her. Es hat keinen Sinn. Es lohnt sich nicht mehr. Mancher ist dann frustriert, hört auf. Und Jesus baut seine Gemeinde, aber vermeintlich woanders, nicht bei mir, nicht bei uns. Alles das gibt's immer wieder bei Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Aber was hilft? Sind es diese bekannten Aufmunterungsparolen, ach Kopf hoch, alles halb so schlimm, darfst du nicht ganz so ernst nehmen, darfst nicht alles so schwarz sehen, halte durch, wir schaffen das schon. Nichts von alledem hilft. Was hilft? Das Zweite. Steh auf und iss. Gott fängt durch seinen Engel bei Elia ganz neu an. Und er fängt an bei den Grundbedürfnissen des Daseins. Wasser und Brot. Das sind keine großen Taten. Es ist die Banalität der Grundversorgung. Wasser und Brot, steh auf und iss, da ist Wasser und Brot. Gott weiß, was wir brauchen, er kennt unsere Bedürfnisse und er weiß auch um die Notwendigkeiten, die uns so oft selbstverständlich scheinen. Und manchmal tut es ganz gut, uns zeigen zu lassen, was wir zunächst nötig haben. Wasser und Brot, die Grundversorgung. Und Gott stellt damit zugleich eine Gemeinschaft wieder her, die für ihn, für Gott ganz wichtig ist. Die Tischgemeinschaft, die Gemeinschaft beim gemeinsamen Mahl. Und selbst die herrliche Vollendung des Reiches Gottes wird uns in der Bibel ja eben als Tischgemeinschaft beschrieben. Ein riesengroßes Fest, eine große Festtafel und alle werden kommen und an diesem Festmahl teilnehmen. So wird das Reich Gottes in der Vollendung beschrieben. Und vielleicht können auch wir davon lernen, dass wirkliche Hilfe in solch existenziellen Nöten mit Gemeinschaft auf dieser Ebene beginnt. Gemeinschaft bei den grundlegenden Dingen, in der Banalität der Grundversorgung. Gott liest dem Elia nicht ein Kapitel aus der Bibel vor. Nein. Er liest ihm nicht vor, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat oder so. Er hält ihm auch nicht zunächst eine ermahnende Rede oder eine ermunternde Rede. Nein, das alles tut Gott nicht. Steh auf und iss. Gott gibt Elia zu essen. Wasser und Brot. Das war in der damaligen Zeit auch die Gefangenenspeise. Im Gefängnis, da bekam man das gerade mal noch. Wasser und Brot. Und auch das gilt für Elia. Er war ein Gefangener. Er war ein Gefangener. In seinem Elan war er ein Gefangener und auch in seinem Ausgebranntsein war er ein Gefangener. Er war gefangen jetzt in seiner Angst. Er war eben ganz Mensch, ganz Mensch. Oft wollen wir unsere Gefangenschaften, unsere Gefängnisse nicht wahrhaben. Wir bemerken sie erst, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Dann stehen wir auf einmal wie vor einem Gitter oder wie vor einer Mauer und nichts geht mehr weiter. Und dann dürfen wir uns das sagen lassen, Gott kommt hinein, auch in unsere Gefängnisse. Er speist auch die Gefangenen, Wasser und Brot. Da steht, Wasser und Brot, mehr brauchst du nicht, Elia. Mehr ist vielleicht noch nicht einmal gut für dich. Steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Und nun frisch gestärkt wieder zurück an die Arbeit. Wieder auf in den Kampf gegen Isabel. Nein, nichts da. Ein weiter Weg, ja. Aber nicht der Weg zurück. Nicht der Weg zurück wieder in den alten Kampf, sondern es ist ein Weg vorwärts. 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste. Und dann wieder hinlegen und wieder schlafen. Und Elia verkriecht sich in einer Höhle. Ach Elia, was willst du hier? Fragt Gott. Eine seltsame Frage, mag man sagen. Es war doch Gott selbst, der den Elia dahin geschickt hat. Und dann bricht es aus dem Elia heraus. Da bricht es aus dem Elia heraus, nach diesem langen Weg vorwärts. Ich habe mich so engagiert. Ich habe mich voll eingesetzt. Ich habe dein Volk wieder zu dir zurückgebracht. Sie waren so treulos gewesen. Sie hatten deine Altäre abgerissen. Sie hatten deine Propheten ermordet. Am Ende war ich ganz allein. Ich war der einsame Streiter. Nur noch ich war da. Und auch mich wollten sie umbringen. Und du fragst mich jetzt, was ich will. Was ich hier will, es ist genug, Herr. Es ist genug. Herr, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und Gott hört sich das alles an. Gott hört sich diesen ganzen Frust an. Er hört sich diese Enttäuschung an. Er guckt sich diese Angst des Elia an. Gott fragt auch uns, vielleicht dich und mich. Was willst du hier? Was willst du hier? Ob du vielleicht auch erstmal einfach abladen musst? Abladen den ganzen Frust, die ganzen Sorgen, die ganzen Nöte, die ganze Last. Vielleicht brauchen wir genau das, was Elia brauchte. Er, der gewaltige Gottesstreiter, der Prophet, der fromme Siegertyp, der absolut Niedergeschlagene. Er lädt ab. Denn er, Elia, soll Gott begegnen. Und das ist dann der dritte Punkt hier in dieser Geschichte, in der Gegenwart Gottes. Ich persönlich finde das eine der spannendsten und der lehrreichsten Begebenheiten im Alten Testament. In der Gegenwart Gottes. Da gibt es Sturm, da gibt es Erdbeben, da gibt es Feuer, wird erzählt. Das sind in der Bibel oft die äußeren Zeichen dafür, dass Gott kommt, dass Gott gegenwärtig ist, dass er sich zeigt, dass er sich offenbart. In der Feuersäule, da hat er sein Volk begleitet auf dem Weg durch die Wüste aus Ägypten heraus in das verheißene Land. Als Jesus am Kreuz starb, gab es ein Erdbeben. Zeichen dafür, hier ist Gott da. Und in diesen Zeichen wird deutlich, Gott ist nicht verfügbar, Gott ist gewaltig, aber wir haben ihn nicht im Griff. Er ist für uns Menschen nicht in den Griff zu bekommen. Und das ist bis heute so. Auch wenn wir all diese Phänomene wissenschaftlich untersuchen und berechnen, wir heute oft wissen, wann und wo und wie ein Erdbeben kommt oder was die Ursache ist und wann ein Sturm kommt, aber dieses Faszinierende bleibt und dieses Angstmachende bleibt, wenn die Erde bebt. Oder wenn der Orkan durch die Landschaft bläst. Und vielleicht ist es auch gut, sich selbst zu erinnern im eigenen Leben. Zu erinnern an die ersten Stürme im Leben. Die erste Liebe. Den ersten Kuss. Die erste Enttäuschung. Eine stürmische Erfahrung vielleicht mit Gott am Anfang des Glaubenslebens. Sich zu erinnern an die Stürme im Leben. Vielleicht ist da auch die Erinnerung an die Erdbeben im Leben, die erste Trauer, der erste Schmerz, da wo es einem den Boden unter den Füßen wegzieht, Krankheit und Tod, Versagen, Leid, Erdbeben in unserem Leben. Und vielleicht ist dann auch die Erinnerung an das Feuer in unserem Leben, da wo aufwühlende Zeiten waren, wo Begeisterung war für irgendeine Sache. Aber dann vielleicht auch der Schmerz, nicht gehört zu werden. Wir können fragen, wo und wie war denn Gott in alledem? Manchmal im Hintergrund, manchmal war er da als der, der mich getragen hat. Manchmal auch war er da als der, der mich ertragen hat. Was wird Elia gedacht haben, so im Nachhinein? Das wäre ja spannend, ihn nochmal zu fragen. Gott im Sturm, Gott im Beben, Gott im Feuer. All das hatte er doch auch so erlebt. Das Feuer vom Himmel, noch war es nicht lange her, Gott im Feuer. Und nun, Gott war nicht im Sturm, heißt es hier. Und Gott war nicht im Beben und Gott war nicht im Feuer. Und deshalb ist das immer wieder eine wichtige Frage, in welcher Form erscheint Gott? In welchem Element erscheint Gott? Das war die bisherige Erfahrung des Elia gewesen. Die Herrlichkeit Gottes ist im Gewitter, ist im Erdbeben, ist im Sturm. Da kommt ein Blitz vom Himmel, ja, Gott ist da. Da bebt die Erde, Gott lässt die Erde beben. Da fegt der Sturm Gottes durch das Leben. Und nun heißt es, ja, Gott kann darin sein. Muss aber nicht. Muss nicht. Wir meinen auch oft so, Gott, das muss doch mächtig sein. Gott, das muss doch gewaltig sein. Da muss es richtig krachen in unserem Leben. Dann ist Gott da. Da müssen gewaltige Wunder passieren. Und dann erzählen wir vielleicht sogar diese Geschichte von Elia und den Baalspriestern auf dem Karmel. Nur Gott kann so sein, er muss aber nicht so sein. Es kommt ganz anders. Er, Gott, kommt ganz anders in diese Geschichte. Ein leises Wehen, ein Flüstern, ein Hauch, eine lebendige Stille, der Laut einer schwachen Windstille, ein leises, sanftes Säuseln, stilles, schwaches Wehen. Alles das sind Versuche von Übersetzern, das zu übersetzen, was da steht. Man kann es gar nicht wirklich in Worte fassen. Man versucht das sehr kreativ irgendwie wiederzugeben. Es ist ein ganz leicht spürbares, fast nichts. Der Hauch von einem Hauch. Die Fortsetzung unserer Geschichte geht dann eben so, aus diesem leisen Säuseln. Da erklingt wieder eine Stimme. Wieder diese Stimme Gottes, die Elia fragt. Und diese Stimme, die dann die ganze weitere Geschichte in Gang bringt. Elia erhält dann einen neuen Auftrag. Er soll mit dazu beitragen, dass die Geschichte Gottes weitergeht. Und Gott gibt ihm Zusagen, die ihm den Horizont öffnen, den Blick weiten für den weiteren Weg. Da und erst da, in dieser Begegnung, in diesem leisen Säuseln. Und deshalb dürfen und müssen wir uns vermutlich immer wieder fragen, wo hören wir denn Gottes Stimme? Worin hören wir sie? Wir messen Gott so schnell nach unseren menschlichen Maßstäben. Aber es gibt keine Maßstäbe, um das Geheimnis Gottes zu messen. Es gibt keine Maßstäbe, um das Geheimnis Gottes zu begreifen. Es ist nicht die Lautstärke, es ist nicht die Wucht, es ist nicht die logische Überzeugungskraft. Es kann ganz anders sein. Wir denken manchmal so ähnlich wie Elia. Wenn ich nichts mehr ausrichten kann, dann richtet auch Gott nichts mehr aus. Und wenn ich ganz am Ende bin, dann ist auch Gott am Ende. Wenn wir aktuell in die Welt gucken, mag einen das auch so überkommen. Das ist doch hochaktuell. Da wird agiert, da wird gekämpft, da wird getötet. Aber wohin das führt, weiß keiner so wirklich genau. Es ist Rat und Hilflosigkeit all überall. Da kann man schon ausbrennen. Da kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Wir sind am Ende. Gott ist auch am Ende. Bei manchen mag es im persönlichen Bereich vielleicht ähnlich sein. Vielleicht fällt dir das eine oder andere aus deiner Lebenssituation oder aus deiner Lebensgeschichte ein. Wenn ich am Ende bin, dann ist auch Gott am Ende. Nein, dem ist nicht so. Wenn uns die Stürme des Lebens platt gemacht haben, wenn uns die Erdbeben unseres Daseins auch unserer Seele die letzte Kraft geraubt haben, es reicht ein kaum spürbarer Hauch Gottes. Und die müden Augen werden neu ausgerichtet und die müden Hände werden gestärkt. Und der müde Kopf bekommt Ruhe und wird klar gemacht und die müden Knie werden aufgerichtet und der erlahmte Glaube bekommt neue Frische. Ein kaum spürbarer Hauch Gottes. Das geht nicht menschengemacht. Es geht nur in der Begegnung mit Gott selbst. Es geht nur, wenn wir da sind, wo Gott ist. Und wenn Gott da ist, wo wir sind. Das ist nicht die Frage nach irgendeinem bestimmten Ort. Das ist die Frage, ob wir dazu bereit sind. Eines lernen wir bei Elia: Begegnung mit Gott ist Gericht. Und deshalb scheuen wir uns auch so oft vor der Begegnung mit Gott. Denn hier wird uns erzählt vom Gericht Gottes an einem zerstörten Mann. Elia war fix und fertig. Und Gott peppelt ihn nicht einfach gleich auf. Aber dieses Gericht Gottes ist eben kein Zugrunderichten, es ist ein wirkliches, wahrhaftiges Aufrichten. Die Macht Gottes in dem, was aus Menschensicht so schwach daherkommt, die wird für uns noch stärker deutlich als für Elia. Da haben wir als Christen noch einen Vorteil. Denn diese Seite Gottes, die sehen wir an Jesus Christus. Die sehen wir am Kreuz. Und darauf bereitet uns diese Passionszeit, in der wir stehen, auch vor. Jesus am Kreuz, das ist Schwachheit pur. Da haucht einer sein Leben aus, tut seinen letzten Atemzug, da ist Ende, Tod aus. Aber dort, genau dort ist für uns der Ort, wo wir Gott begegnen können. Da ist der Ort, an dem unser Gericht geschieht, an dem wir aufgerichtet werden. Das ist der Ort, an dem wir neu ausgerichtet werden und an dem auch für uns ein Ende, ein neuer Anfang wird. Und so lade ich dich ein, jeden von uns, Gott zu begegnen, wo auch immer du gerade bist in deinem Leben. Denn in Jesus ist das jedem von uns jederzeit möglich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.